Schön, dass du da bist. Du darfst dich auf eine Folge freuen, in der ich mit Arne Tempel gesprochen habe. Arne ist tatsächlich ein Kollege von mir, darf ich heute sagen, der aber schon viel länger anderen Betroffenen dabei hilft, ihren Weg zu finden. Ähnlich wie ich das ja auch mache. Er hat 2008 selbst hat begonnen, sich mit Depressionen beschäftigen zu müssen, weil er da selbst in eine gefallen ist. Da steckt auch eine echt krasse Geschichte dahinter, die er uns ganz offen erzählt, also sehr spannend. Und auf der anderen Seite spricht er aber auch darüber, wie er Schritt für Schritt in einem langsamen Prozess da aber auch wieder rauskommen konnte, wie er das macht, was er sonst noch so treibt, das erzählt er uns jetzt und ich wünsche dir dabei ganz viel Freude. Allen, denen der Podcast gefällt, eine Bitte. Ich freue mich super über eure Bewertungen bei Spotify, RTL Plus, Amazon, wo auch immer ihr den Podcast hört und wo es Bewertungen gibt. Ich danke euch. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Lasst uns über Depressionen sprechen. Mein Name ist Nikolas Doster, ich bin 40 Jahre alt und möchte mit diesem Podcast meinen Beitrag dazu leisten, psychische Krankheiten, insbesondere die Depression, weiter in der Gesellschaft als etwas Normales ankommen zu lassen. Ich möchte aufklären und entstigmatisieren. Schreib mir gerne deine Anregungen, Themenwünsche und konstruktive Kritik. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge. Dein Nikolas. Hey Arne, ich begrüße dich ganz herzlich heute in Podcast-Folge 44. Wunderschön, dass du da bist.
Ja, hallo Nikolas, danke für die Einladung.
Ich freue mich tatsächlich sehr, weil wir haben jetzt im Vorgespräch auch schon rausgefunden, dass wir beide Kollegen sind, die es ja so in der Art oder in der Form eigentlich gar nicht mehr gibt.
Das stimmt. Also wir sind im deutschsprachigen Bereich zumindest. Weltweit gibt es davon aber auch nicht viele. Ich habe genug recherchiert, aber im deutschsprachigen Bereich sind wir die Einzigen, die diese Arbeit so machen, wie wir sie machen.
Vielleicht auch, weil wir immer auf einem ganz schmalen Grat wandern müssen. Ja, aber da steigen wir später noch mal ein bisschen tiefer ein. Denn wie ich kommst du auch selbst aus der eigenen betroffenen Perspektive. Das heißt, du bist auch irgendwann einmal ganz schwer erkrankt. Und erzähl doch mal, wann genau war das?
Das war in meinem Abi-Jahr. Das kann ich noch sagen. Da kamen verschiedene Sachen zusammen. So, ein bisschen Angst vorm Abi. Gleichzeitig hatte ich meinen besten Freund seit Grundschulzeiten im Streit über eine Frau verloren oder eine Mädchen damals. Ja. Hat dann selber noch eine andere unglückliche Verliebtheit und dann wurde der Herbst irgendwie ganz komisch. Na, dann wurde mir plötzlich ganz komisch in dem Herbst. Meine Laune ging immer weiter runter, ich bin immer schlechter aus dem Bett gekommen. Und das sind Sachen, die habe ich erstmal nicht so richtig bewusst wahrgenommen, aber was dann passiert ist, ist, dass meine beste Freundin damals vor allem, dann gemerkt haben, Arme, mit dir ist irgendwas so, dir geht's permanent schlecht und ich kann dir nicht mehr helfen. Du nimmst nichts mehr an von mir, du zickst nur noch rum, ja, wirst ziemlich schnell ausfallend in Streits, was ich auch echt nicht mehr schön finde, auch wenn ich verstehe, wie es dir geht. Und ich merke, ich kann dir nicht mehr helfen. Wie wär's denn, wenn du mal zum Psychologen gehst? So. Und ja, dann bin ich den Gang, ja, erst zum Hausarzt gegangen, dann hat mir eine Liste gegeben mit Telefonnummern. Damals hat man noch relativ schnell zumindest einen Erstgesprächsplatz bekommen. Und ja, da war ziemlich schnell die Diagnose Depression da. Die meinten, da ist nicht viel Frage. Das, was sie haben, das erfüllt alle Kriterien. Und das war ja 2008. Da war ich gerade 18 Jahre alt.
Okay, wow, also hört sich jetzt erstmal so ganz, ganz leichter, seichter Einstieg an, aber da muss ja noch mehr dahinter gewesen sein, oder?
Ja, so seicht. Es sind ja verschiedene Sachen zusammengekommen und ich glaube, ich bin dann damals in meiner Laune, habe ich mich auch vor allem von Menschen verstanden gefühlt, die eine ähnliche Laune mitgebracht haben. Das war damals die Emo-Szene, die da damals gerade so im Kommen war. Und da habe ich halt auch angefangen, meine Haare ein bisschen wie Bill Kaulitz zu machen und mich zu schminken, schwarze Fingernägel und pinker Lidschatten und was weiß ich nicht alles. Und von heute auf morgen bin ich sehr, sehr, ja, wie man in der Szene so schön sagt, so dunkelbunt in die Schule gekommen, mit schwarzen Sachen, mit pinken Herzen drauf und so weiter. Was nicht hilfreich war. Also einerseits hatte ich dort zwar plötzlich sozialen Anschluss, den ich in dieser Form vorher nicht mehr hatte, aber da fing das Mobbing an. Also da wurde ich in der Zeit dann auch ziemlich hart gemobbt. Ja, es gab bei uns, glaube ich, in der 6. oder 7. Klasse gab es ein, zwei Emos, zwei Emo-Mädchen, die waren halt süß und cool, wie die so bunt waren. Und plötzlich war da ein 18-jähriger Typ schon halb mit Bart, der das macht. Das fanden die alle ziemlich lächerlich. Und dementsprechend wurde ich dann niedergemacht, runtergemacht. Es gab dann auf Schüler-CC damals, ja, so StudiVZ-mäßig, ja, Schüler.cc, gab es eine Gruppe für meine Stadt Meißen. Wir alle hassen Emo Arne mit,
Bitte.
ja, eine Gruppe. Wir alle hassen Emo Arne mit einem Bild von mir drin, mit über 8000 Mitgliedern. Das hat sicherlich auch nicht, das hat meiner Depression sicherlich nicht geholfen.
Wie fühlst du dich denn da?
Also wenn ich heute drüber nachdenke, dann denke ich mir komisch, wie normal ich das damals empfunden habe. Also es hat mich, ich habe es nicht bewusst wahrgenommen, wie fertig mich das macht, weil ich habe mich sowieso schon wertlos empfunden und wertlos gefühlt. Deswegen hat das einfach nur so ins ganze Puzzle reingepasst, dieses Puzzlestück. Heute weiß ich, was das mit einer Psyche von Menschen, besonders mit Kindern und Jugendlichen macht. Und ich denke mir, heilige Scheiße. Andererseits weiß ich auch, die Leute, die mich dann zum Beispiel nachts angerufen haben, um mir in großer Geburtstagsrunde von 20 Leuten schwule Emo-Schwuchtel ins Telefon zu rufen, laut zu lachen und wieder aufzulegen. Ich weiß, dass die Leute heutzutage meine Kunden sind. Und deswegen sehe ich ein bisschen, dass nicht jeder, der Böses tut, wirklich mitkriegt, was er macht. Kann den Leuten deswegen jetzt nicht lange böse sein, aber hab durchaus sehr, sehr viel Empathie mit dem jüngeren Arne, bei dem, was der da mitmachen musste. Bin aber
Also,
auch tatsächlich sehr froh, dass mein Leben so verlaufen ist, wie es gelaufen ist, weil ich kenne andere, die in sogar seichteren Situationen waren, also es war schon ziemlich heftig, ja, aber noch seichteren, die dann drogensüchtig, ich sag's mal so salopp, drogensüchtig in der Gosse gelandet sind oder von einer Akutklinik in die andere hin und her springen. Und da ist bei mir irgendwas richtig gelaufen, was ich aber auch als Gefühl hatte, dann, ey, das muss ich weitergeben. Ja.
wow, also mir ist jetzt kurz eng geworden, so um meine Brust herum. Ich habe tatsächlich ein bisschen Tränen auch jetzt in den Augen gehabt. Ich finde das richtig hart. Also das ist ja eine Geschichte, wow, dass man da so eine Gruppe eröffnet. Und 8000 Mitglieder ist ja auch etwas, dass man denkt, so mal, wenn alle, die da drin sind, müssen ja der Meinung sein, wobei wahrscheinlich heutzutage, wenn du zurückblickst, vielleicht 90% da einfach irgendwie gucken wollten, was los ist. Oder wie siehst du das?
Die sind einfach, wie alle Jugendlichen halt, die sind auf den Zug aufgesprungen. So, als Jugendliche geht es um Identitätsfindung. Es geht darum, wer bin ich, wo bin ich, wo gehöre ich hin? Und wenn all deine Freunde Emos peinlich finden und besonders ja in Sachsen nochmal extra, glaube ich, im Osten, Schwäche sowieso nicht geduldet wird. Und wenn da plötzlich ein Mann zu seinen Tränen steht und sich dazu noch schminkt, ja, eher weiblich, das ist noch mehr mit rein. Und wenn dann alle deine Freunde sagen, das ist scheiße und schwul, schwul war damals noch ein Schimpfwort. Ich weiß nicht, ob es das heute in der Jugend auch noch ist, aber damals war es das noch. Dann, ja, die ist einfach, die haben nicht nachgedacht. Ich glaube, die haben nicht nachgedacht. Einfach, die fanden es einfach so, wie wenn heute jemand sagt, boah, guck, dieser Künstler, der ist total peinlich, was der macht und so. Dann, wir recherchieren nicht. Wir sagen einfach, ja, stimmt. Wenn alle unsere Freunde das sagen, dann ist der erste Impuls, glaube ich, das ist ein menschlicher Impuls, da erstmal mitzuziehen, weil wir sind halt soziale Wesen. Ja, Bindung ist wichtig und es ist ja auch, es gibt wunderbare Studien, so Langzeitstudien, dass sich unser Denken tatsächlich an die Menschen anpasst, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Und dass sich unsere Meinung auch vorrangig nicht dadurch bildet, dass wir Themen analysieren und recherchieren und uns dann eine Meinung daraus bilden, sondern dass wir die einfach blind von unserem Umfeld übernehmen. Das ist ein ganz normaler und für Gemeinschaftsbildung auch wichtiger Mechanismus ist. Und ich glaube, dass es dort einfach passiert, zumal Jugendliche eben noch in der Identitätsfindung sind und dann auf solche Züge noch mal schneller mit aufspringen.
Würdest du sagen, dass dir das auch geholfen hat, da ein bisschen drüber wegzukommen, das alles jetzt mal in einem rationalen, objektiven Modus zu betrachten und zu sagen, okay, was ist damals wirklich so passiert, weil der junge Arne damals, der diese Gruppe entdeckt hat, der hat so nicht gedacht, wahrscheinlich.
Nee, und das so rational zu sehen, ich glaube nicht, dass mir das geholfen hat, drüber wegzukommen, sondern es ist ein Ergebnis des drüber wegkommens,
Okay.
dass ich das jetzt so sehen kann. Also ich bin relativ schnell doch immer in rationale Pauschalisierungen rein und habe schon immer die Tendenz gehabt, Sachen lieber von außen betrachten zu wollen, was aber durchaus Teil des Problems war, weil wenn ich dann sage, ach ja, so Leute kennen das, das ist jetzt nicht konkret mein Beispiel, aber ich nehme es mal, ja, Leute, die in einer toxischen Beziehung sind und dann wissen, ja, er kann ja nicht anders und der hat ja so eine schwere Kindheit gehabt. Und die Tendenz hatte ich auch, vorrangig zu sehen, warum Menschen tun, was sie tun und ihnen dadurch schneller zu verzeihen und dadurch völlig zu übersehen, dass ich ja aber trotzdem übergangene Grenzen habe und nicht erfüllte Bedürfnisse, die eigentlich mal Beachtung bräuchten und denen ich mich eigentlich widmen sollte. Also das war eher eine Falle, dass ich relativ schnell da rationalisiert habe. Zumindest in meiner Entwicklung. Und das ist was, was ich jetzt auch immer noch Schritt für Schritt hier und da mal wieder ablege oder noch ablegen muss, dass ich lerne dann zu sehen, ja, okay, ist schön, dass du all den Leuten, die dich verletzt haben, verzeihen kannst. Aber wo ist die Wut dahinter, die aber dafür einstehen möchte, dass deine Bedürfnisse in dieser Hinsicht trotzdem wichtig sind und dass die Verletzungen, die damals passiert sind, echt sind und dass ich mich den Ergebnissen dieser Verletzung heute immer noch stellen muss.
Lass uns mal so einen Schritt zurückgehen noch. Also ich oder wir beide sind so wahrscheinlich sehr bewusst, dass ganz, ganz vieles auch in der Kindheit passiert, dass wir da ganz vieles auch erstmal lernen oder nicht lernen, was wir brauchen oder adaptieren vielleicht auch wahrnehmen, was andere gar nicht so gemeint haben. Wie war es denn bei dir? Also gerade dieses Bedürfnisse erkennen und noch dafür einstehen, das sind ja nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich konnte das gar nicht, ganz lange nicht, bis ich erwachsen war, also ganz weit. Wie war das bei dir?
Also ich war die längste Zeit so der typische ADHS-Typ. Also ich habe immer erst gemerkt, dass das Haus brennt, wenn wirklich um mich rum keine Fläche mehr frei war ohne Flammen.
Wenn es heiß
Ja.
wurde, oder?
So, wenn also die Hitze mir der Haut schon quasi abgebrannt hat, dann habe ich gemerkt, oh, hier ist was nicht. Da habe ich angefangen zu realisieren, hier ist was nicht in Ordnung. Ja, das merkt man dann in Freundschaften, wenn Freunde plötzlich weg sind und man sich fragt, was soll das? Man sich so auf die respektlose Art und Weise des einfach Freundschaftsbeendens, ja, die in den Vordergrund stellt, aber gar nicht sehen möchte, was für viele Situationen da vorher standen, die ich selbst verursacht habe. Ja, oder anderes Beispiel, dann Beziehungen, wo die Frauen dann plötzlich weg waren und ich überhaupt nicht verstanden habe, was hier eigentlich passiert ist. Für mich der Zugang zu meinen Grenzen und Bedürfnissen, der kam dann tatsächlich über Männerarbeit. Richtig. Als ich dann ja, das erste Mal zu einem Männerstammtisch gegangen bin, also in so einem Männerkreis, und ich da Austausch mit Männern hatte, die auch tiefer gehen als die Männer, mit denen ich vorher so zu tun hatte. Und dort ein ehrlicher Umgang gepflegt wurde. Ich glaube, so der Punkt, an dem alles gekippt ist, war, als mir das erste Mal eine sich anbahnende Männerfreundschaft da, ja, der Typ mir gesagt hat, also du Anne, du weißt, ich mag dich, aber unser Treffen gerade, mir ist richtig langweilig und die Themen, über die du redest, die interessieren mich überhaupt nicht. Gerade. Und ich weiß noch, wie mir das einerseits hier oben alles zugeschnürt hat und andererseits ich merkte, oh, das ist eine verletzende, krasse Ehrlichkeit, aber irgendwie, danke, dass du das sagst, weil ich hatte auch die ganze Zeit irgendwie ein ungutes Gefühl und wusste nicht, wie ich damit umgehen soll hier. Und diese Art von Gespräche, das habe ich dann mehr gesucht. Ja, habe dann auch bin dann habe eine NLP-Ausbildung gemacht, bin in den habe radikale Ehrlichkeit Workshops gemacht in dieser Richtung. Und das waren die Fundamente für die tatsächliche Heilung. Also vorher Umgang mit Depressionen lernen, ja, habe ich gelernt oder habe ich viele Techniken gelernt im Umgang damit und das war sehr wichtig, aber das, was für Heilung am Ende wichtig war, ist eben genau das, den Zugang zu den Grenzen und Bedürfnissen wieder zu finden. Und wenn man den aber selber nicht hat, dann ist es quasi fast notwendig, dass einem diese Bedürfnisse und Grenzen von anderen gespiegelt werden. Entweder in der Hinsicht, dass andere das dich darauf hinweisen oder in der Hinsicht, dass andere ihre Grenzen so hart dir gegenüber einfordern oder ihre Bedürfnisse so kompromisslos dir gegenüber einfordern, dass du mit einem anderen Weltbild konfrontiert wirst. Das war für mich damals der Fall. Wie? Ja, da sagt jemand, ging jemand von der Geburtstagsfeier und hat gesagt, ja, ich bin jetzt müde, ich gehe jetzt. Ich bin zwar erst eine anderthalbe Stunde da, aber ich gehe jetzt. In meinem Weltbild war es nicht drin, dass jemand eine Geburtstagsfeier so schnell verlässt, weil ich dachte, aber das darf man doch nicht. Man muss doch lange für andere Leute hierbleiben und guten Willen zeigen. Und plötzlich war da jemand, der hat was anderes gemacht und der wurde trotzdem von der Gruppe respektiert. Und ihm ging es trotzdem gut damit. Und das war so für mich eine andere Welt, in die ich da plötzlich reingeguckt habe. Und genau diese kleinen Weltsprengungen im Umgang mit anderen Menschen haben am Ende mehr in den Fokus gerückt, mich um meine Grenzen und Bedürfnisse zu kennen, zu kümmern, da den Fokus drauf zu legen.
Das heißt, bei dir ADHS ist auch als Diagnose irgendwann mal aufgetaucht?
Ja, ich habe meine halbe Kindheit und die halbe Jugend lang Ritalin geschluckt. Hatte auch Kinderpsychotherapie damals für ADHS. Ja, das war eine klare Diagnose. Ich habe die lange Zeit abgelegt dann, weil ich sagte, was will ich mit der Diagnose? Ist mir das scheißegal, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe. Ich empfinde mich nicht als Krankheit. Mittlerweile sehe ich, okay, es ist keine Krankheit, hat durchaus Ansätze von Persönlichkeitsmerkmalen, aber ist wie bei Depressionen quasi so ein Schild in eine Tür, wo in den Regalen Sachen stehen, die halt zu jedem passen, der durch die Tür geht. Ja, also jedes Thema, was ich beim Thema ADHS finde, spricht mich in irgendeiner Form ein bisschen mit an.
Spannend, spannend. Lass uns mal wieder ein Stückchen nach vorne gehen. Also du bist jetzt, hast deine Diagnose bekommen, da ist eine Depression, du gehst zum Psychologen oder warst schon mit Psychotherapeuten?
Ja, ich war damals bei einer Psychiaterin, hat Gesprächstherapie mit mir gemacht. Genau, habe dann noch andere Therapeuten im Laufe meines Lebens gehabt. Das war nicht die letzte Psychotherapie, aber ja.
Okay, also und hast du Medikamente genommen gleich am Anfang oder wie war das bei dir?
Ja, interessanterweise ganz am Anfang nicht. Die Frau meinte, es wäre schlauer, dem suizidalen Jungen Schlaftabletten zu verschreiben. Was, wie man heute weiß, definitiv nicht der beste Zugang ist zu dem Ganzen. Und was auch zu meinem Suizidwillen damals geführt hat und zu dem einen Suizidversuch, den ich hatte, oder das sehr mit bestärkt hat. Aber dann später habe ich ja Antidepressiva mitgenommen. Nachdem ich das erste Mal eine bessere Phase hatte und danach wieder depressiv war, hat dann auch der Arzt gesagt, nee, jetzt brauchen wir mal eine andere Unterstützung hier noch mit.
Also gerade dieses Suizidale interessiert mich. Du hast ja gesagt, so ungefähr 2008 ging das Ganze los, so richtig. Du hast dann Hilfe gefunden, relativ zügig. Also damals war das noch ein bisschen leichter, hast du ja auch gesagt. Und wie kam es dann dazu, dass du so suizidal geworden bist und wie hat sich das ausgewirkt?
Es war ganz einfach eine Lebensmüdigkeit und eine Optionslosigkeit. Also ich habe die Optionen nicht mehr gesehen. Ich wusste nicht mehr, ich hatte kein Verständnis dafür, warum ich so leide, warum es mir so schlecht geht, warum die Probleme in meinem Leben passieren. Ich hatte keine Ahnung. Und dadurch ist so eine gefühlte Hilflosigkeit entstanden und die ist dann aufeinander getroffen mit einem Energieschub. So, mein Hirn war matsch. Ich habe nichts gesehen, aber mein Körper hatte plötzlich wieder Energie von genügend Schlaf. Und dann kam so mir mal, weiß ich noch, im Geografieunterricht, ich weiß noch ganz genau, wo ich auch saß, auf welcher Bank, da kam dann so die Idee, ach, warte mal, ist doch ganz logisch, wenn ich mich umbringe, dann ist das Leiden einfach vorbei. Ist doch, kam mir völlig logisch, jetzt spielt das Rationale wieder mit rein, ne? So, war mir völlig logisch vor. Habe ich die Entscheidung gefällt und habe gesagt, ja gut, dann springe ich heute. Wir haben bei uns in der Stadt so einen Felsen, wo jedes Jahr Leute runterspringen. Da dachte ich, ja, gehst du da auch mit hin. Das war ironischerweise einer der glücklichsten Tage. Das war so ein halbes Jahr nach meiner Diagnose ungefähr. Ja, das war im Januar 2000. Das war im Januar 2008, also vorher war es 2007. Aber da war so die Hauptphase der Depression dann. Und habe dann einen Tag, ja, habe mich mit Freunden getroffen, super schön geredet, bin zur Bandprobe nachmittags noch gefahren, nach der Musikschule und bin dann abends einfach, habe mir das Auto meiner Mutter genommen und bin dann hochgefahren zu dem Berg und wollte springen. Und das war so, es gab für mich keinen Morgen. Also das war keine Option. In meinem Kopf war das keine Option. Ich wusste, es gibt keinen Morgen mehr. Ich habe nichts gesehen, außer dem Zeitpunkt, wo ich vorne auf der Klippe stehe. Es gab keine anderen Zeiten mehr in meinem Bewusstsein. Zum Glück, ja, ist dann was dazwischen gekommen, nämlich, dass ich oben stand und ich vergessen hatte, ja, ich habe es ja nicht so lange geplant, ja, ich vergessen hatte, mein Handy komplett auszuschalten und das hat dann in meiner Hosentasche vibriert. Und da kam dann eine Nachricht von einer Freundin, die meinte, okay, geht klar, dann bis morgen. Nichts Besonderes, so eine simple kleine Nachricht. Und die hat jetzt nicht dazu geführt, dass ich nicht mehr springen wollte. Aber die hat plötzlich meinen Kopf zum Rattern bewegt. Plötzlich habe ich realisiert, ach stimmt, da gibt es ja noch andere Leute. Und das ist ja, meine beste Freundin. Oh, was würde die denken? Oder dann meine kleine Schwester, was würde die denken? Meine Eltern. So, plötzlich habe ich realisiert, dass meine Handlung jetzt eben nicht nur Auswirkungen auf mich hätte, sondern auch auf alle anderen. Und das war trotzdem noch nicht genug Grund für mich, nicht zu springen. Ich wollte noch springen, aber ich habe es nicht mehr geschafft. Also das war dieselbe Überwindung, die viele Menschen mit Depressionen früh morgens kennen. Ja, aus dem Bett aufstehen. So, komm, ich weiß, ich muss raus. Aber du hast keinen Impuls aufzustehen. So, manchmal noch zählen. Ja, okay, 3, 2, 1 und jetzt aber. Und es geht trotzdem nicht. Ja, irgendwie kriegst du die Energie nicht mobilisiert, um das zu tun. Und so war es so. So, ich wollte springen und es ging nicht. Und bin dann irgendwann völlig entmutigt wieder zurück. Nicht mit neuem Lebenswillen, sondern ich habe mich selbst gehasst. Du hast mich beschimpft, du elender Feigling. Siehst du, du bist so ein Versager. Nicht mal das kriegst du gebacken. Das war mein innerer Dialog damals.
Spannend, also so ganz klassisch auch der Tag, so in ganz toller, guter Laune verbracht, ne?
Also, jetzt mein Physiklehrer, der meint das immer so, wie ein Pferde, die nochmal die Hufe hochschlagen, sich nochmal aufbäumen und dann für immer zu Boden sinken.
Ja,
So, und wie
Wahnsinn.
bei ja, älteren Leuten im Krankenhaus, die plötzlich nochmal einen guten Tag haben und dann blöd und danach ist quasi Schlafsein.
Was rätst du heute Menschen, wenn sie dich fragen, was soll ich machen, wenn jemand von suizidalen Gedanken erzählt?
Reden. Ganz viel reden. Einfach nur reden lassen. Das ist das Wichtigste. Reden, im Gespräch halten, Verständnis, keine Lösung anbieten, null, gar nichts. Ja, so Geheimrezept für Gespräche sowieso, aber dort umso wichtiger. Null Lösung, nichts, was Druck macht. Aber durchaus sagen, wie es dir geht damit. Aber das nicht in den Vordergrund stellen, sondern im Vordergrund stellen, wie es der anderen Person geht und diese Person reden lassen. Und wenn da völlig abgeblockt wird, Polizei holen. Also da, die Leute werden dich dann hassen, erstmal. Aber hilft ja nichts. So,
Ja,
ganz
letzten.
simpel, da würde ich keine Kompromisse auch mehr eingehen und kein, ach, warten wir noch ab und so. Nö. Sofort die Menschen, weil die Menschen spüren die Realität gerade nicht mehr. Die spüren nur noch ihren eigenen Film und die müssen irgendwie in die Realität zurückgeholt werden. Und so, wenn plötzlich die Polizei vor der Tür steht, dann ist das für viele schon mal ein ziemlicher Schockmoment, der sie zeitweise schon mal zurückholt oder wenn sie dann in die Klinik gebracht werden. Und dort vielleicht realisieren, was los ist. Dann heilt vielleicht nicht gleich alles, aber vielleicht geht irgendeine kleine Tür auf, die vorher nicht offen war.
Genau, ich finde, Polizei ist natürlich kein Ersatz. Also, ne, bevor man jetzt am Telefon sagt, auch, also ich habe jetzt gerade keine Zeit, ich rufe jetzt lieber mal die Polizei. Das ist nicht so gut, aber auf der anderen Seite, man merkt auch, glaube ich, kommt man da irgendwie noch durch oder ist da vielleicht ein Film im Gange, der vielleicht auch nicht zu einem Suizid führt, aber selbst die Möglichkeit, wenn man sich offen hält und sagt, könnte doch, dann ist es vielleicht doch besser, Hilfe zu holen.
Auf jeden Fall. Und selbst wenn man falsch lag, dann gab es halt mal kurz ein bisschen Stress und dann hatte man kurz Umstände. Aber dann hat man wenigstens das versucht. Weil, falls was passiert, das, was wir uns am Ende vorhalten, ist all das, was wir nicht versucht haben. Es trifft
Absolut.
auf jeden Bereich des Lebens zu und auf diesen Bereich, wenn man dann sowieso nichts mehr ändern kann nachher, umso mehr. Deswegen lieber mehr machen. Lieber mehr versuchen, lieber die eigene Beziehung zu diesem Menschen aufs Spiel stellen, um ihm irgendwie in die richtige Richtung zu schubsen, als gar nichts zu tun und sich dann den Rest seines Lebens mit Schuldgefühlen herumzuplagen.
Absolut. Dann gehen wir wieder zurück zu deiner Therapie. Also du hast dann mehrere Therapien gemacht. Also wir sind jetzt im Zeitraum von 2009 aufwärts irgendwo.
Ja, das waren mehrere, auch immer mit Pausen dazwischen. Man hat ja noch meine Ausbildung und dann noch den Umzug nach Potsdam und dann dort wieder einen Therapeuten gesucht und ja.
Wann ging es denn so richtig aufwärts?
Also das erste Aufwärts war tatsächlich nach meiner ersten depressiven Phase, wo ich dann so einen Moment hatte, wo ich ja, an einem Wochenende, meine Eltern waren nicht da, die waren auf einer Sportveranstaltung. Ich war alleine, habe so im Wechsel bis zum Computer gespielt und Schlagzeug gespielt, Musik gemacht und dachte einfach, mir geht's beschissen, es ist alles scheiße. Meine beste Freundin hat mir geschrieben, hey, wollen wir uns mal spazieren gehen, wollen wir uns treffen? Und ich meinte, nee, keine Lust, was nicht stimmte, sondern ich wollte einfach nur sie mit meiner schlechten Laune nicht belasten. Ich hab mich zu schlecht gefühlt bei dem Gedanken, dass ich die Laune runterziehe. Und dann standen sie und mein bester Kumpel Mario ein paar Stunden später vor der Tür und meinten, so, raus mit dir. So, komm jetzt. Und dort waren wir dann, ja, sind ein bisschen gelaufen und auf dem Feldweg oben mit dem Blick über Meißen, meine Heimatstadt, habe ich dann realisiert, hey, mir geht's gerade super. So, wir lachen, wir haben tolle Gespräche, wunderschöner Ausblick hier. Und ich habe realisiert, mir kann es also gut gehen. Ein paar Stunden vorher dachte ich noch, mir kann es nie wieder gut gehen. Aber dann habe ich realisiert, hey, aber mir geht's gerade gut. Also ganz offensichtlich stimmt das nicht, dass es mir nicht gut gehen kann. Und da habe ich dann abends schon angefangen, bei Google zu suchen, okay, wie werde ich glücklich? Habe damals keine Antwort auf diese Frage gefunden, aber habe angefangen, dieses Thema ein bisschen zu sehen. Und plötzlich war ich im Buchladen, wo ich öfters war, weil ich ganz viele Comics und Mangas damals gekauft habe, wurde die Lebenshilfeabteilung, die glücklicherweise direkt neben den Mangas war, die wurde plötzlich interessant, ja, wo es so sorge dich nicht und lebe, solche Sachen. Oder dann plötzlich so Ratgeber von, wie sie jede Frau verführen, was für mich als unglücklich Verliebten damals mich natürlich voll angesprochen hat. Was Bücher sind, die ich heute niemandem mehr empfehlen würde, tatsächlich. Ich habe dort viel Scheiße gelernt, die ich hart wieder verlernen musste in Beziehungen, weil ich gemerkt habe, Beziehungen funktionieren so nicht. Aber es war trotzdem, da ging es los, dass sich produktiv was verändert hat. Es wurde nach Lösungen gesucht und der rote Faden, der sich durch Selbsthilfebücher durchzieht, ist, ich kann etwas verändern. Ich bin in der Lage, auf irgendeine Art und Weise Kontrolle über mein Leben und meinen inneren Zustand zu gewinnen. Und dieser rote Faden, der hat angefangen, bei mir Wurzeln zu schlagen, so als grundlegendes Mindset von, ich weiß nicht wie, aber irgendwie geht es. Irgendwie kann ich was ändern. Das habe ich natürlich oft noch wieder vergessen, besonders als es mir schlechter ging. Aber dort fing es tatsächlich an. Dass ich über diese Literatur angefangen habe, ja, dann eben auch die Techniken kennenzulernen, tiefe Atmung kennenzulernen, einfach nochmal zu lesen, ja, Bewegung lindert depressive Symptome. Punkt. Was nicht heißt, dass ich mich dazu immer überwinden konnte, aber dass ich dann, wenn ich mich überwunden habe, realisiert habe, dass das stimmt. Und diese Referenzerfahrung hat halt geholfen, mich mit der Zeit immer öfter und schneller dazu zu überwinden, mich in irgendeiner Art und Weise zu bewegen, wenn es mir so schlecht ging, den Körper mit einzubeziehen. Und so haben sich diese Puzzlestücke mit der Zeit immer weiter, ja, summiert und ja, für Besserung gesorgt.
Also war dann bei dir auch rezidivierend, also kam immer wieder ein bisschen zurück oder hat immer wieder mal eingeschlagen?
Ja, das ging über 12 Jahre hinweg.
Wow.
Hatte ich regelmäßig depressive Episoden. Zum Schluss dann nur noch saisonal. Also dann kamen sie immer im Herbst, also jetzt so in dieser Zeit, September, Oktober und dann im Frühling nochmal, so im April rum, März, April. Da kamen die immer wieder, haben sich manchmal ein bisschen länger gehalten, manchmal ein bisschen kürzer, nur 1, 2 Monate. Aber ja, die kam schon über 12 Jahre hinweg regelmäßig wieder.
Womit wir jetzt bei meinem Spruch wären, es ist einfach ein Prozess auch, ne?
Definitiv ist das ein Prozess. Das, was sich, das ist ja, ich beschreibe das immer, das ist jetzt kein, vielleicht nicht das beste Bild, aber Raketen, die ihr Ziel nie verfehlen. Ne? Das ist ja nicht so, dass die ihr Ziel nie verfehlen, sondern die verfehlen das Ziel am Ende ja nur deswegen nicht, weil die ja einen Haufen eine Messtechnik drin haben, die mehrmals in der Sekunde feststellen, wann diese Rakete nicht mehr auf Kurs ist und dann die Richtung anpassen mit den ganzen kleinen Mini-Antrieben dort. Also dieses Hinfallen ist notwendig. Ja, die Fehler sind notwendig. Die Tiefphasen sind notwendig, um damit einen Umgang zu lernen und um immer wieder zu realisieren, was passt hier irgendwo nicht. Was läuft schief? Ja, was mache ich vielleicht falsch? Oder wo bin ich in einem Umfeld, was einfach nicht gut zu mir ist oder nicht gut für mich ist? Ja, und es gibt ja auch in der Psychotherapie eine bestimmte Psychotherapeutin, ich kenne den Namen nicht mehr, die nennt das ja auch Ehrenrunden. Das ist eine so, okay, ich drehe noch mal eine Runde, weil irgendwas war da gerade noch. Und das Gute ist ja, es fühlt sich ja jedes Mal so an, als ob wir wieder ganz am Anfang wären. Aber es ist ja nicht so. Also der Lernfortschritt von vorher, der ist ja nicht weg. Der ist nur in der akuten Phase gerade nicht verfügbar, weil unser Gehirn eben im Überlebensmodus ist. Wir haben keinen Zugriff auf die Ressourcen, die wir bisher entwickelt haben, in dieser Phase. Ja, und das ist dann eben ein ständiger Wechsel zwischen Lernen und also zwischen Lernen zu leben und Lernen, die Krise zu managen. Und da ist die Ursachen- und Symptombehandlung, die sind beide wichtig bei Depressionen. Also Symptombehandlung bei Depressionen ist genauso wichtig wie Ursachenbehandlung. Natürlich mit möglichst irgendwann alle Symptombehandlungen zu lernen und zu nutzen, die abseits von Medikamenten liegt.
Und das Verhältnis
Zumindest
darf
meine
sich natürlich
persönliche.
verschieben, ne? Also das Verhältnis von Symptombehandlung und Ursachenbehandlung darf irgendwann mal Richtung Ursachenbehandlung kippen.
Und gleichzeitig ist ja Symptombehandlung bei Depressionen auch eine Ursachenbehandlung. Denn vieles von dem, was in Depressionen mit reinspielt, sind ja tief verwurzelte Glaubenssätze, wie ich bin es nicht wert, dass es mir gut geht oder dass ich Hilfe bekomme oder ich darf mir nichts gönnen. Ja, solche Glaubenssätze. Und in dem Moment, wenn es mir akut schlecht geht, mir was gönne, wenn ich quasi in dem Zustand bin, wenn ich noch denke, ja, ich darf nicht schwach sein, weil ich muss für andere sorgen, ich darf anderen nicht zur Last fallen. Wenn ich jetzt aber gerade in einem Zustand bin, in dem es mir schlecht geht und mich dann trotzdem um mich kümmere, trotzdem etwas tue, was mir in dem Moment gut tut, dann ist das ja ein direkter Gegenbeweis gegen diesen Glaubenssatz. Weil, ich meine, jeder kann gut leben, wenn es ihm gut geht. Ja, jede Beziehung ist in den guten Phasen kann da großartig sein. Jeder kann sein Leben toll leben, wenn die Umstände passen oder wenn er innerlich gesund und frei ist. Das ist ja keine Kunst. Ja, die Qualität des Lebens oder unseres Umstands, in dem wir uns befinden, die wird ja vor allem mit dadurch definiert, was in den schlechten Phasen passiert. Und wenn wir in den schlechten Phasen gar nicht klarkommen, weil wir mit diesen Phasen keinen Umgang gelernt haben und jedes Mal wirklich wieder richtig hart zurückfallen, so dass wir immer wieder richtig viel Hilfe brauchen, richtig viel Anlauf brauchen und er sich einfach nicht bessert, um da rauszukommen. Ja, das ist ja dann eine, da geht ja Lebensqualität dort verloren. Und deswegen ist das Lernen des Umgangs mit den Tiefphasen ein ganz, ganz wichtiger Baustein, nicht nur für Depressionen, sondern fürs ganze Leben. Und wir haben ja alle Strategien, mit denen wir mit Krisenzeiten umgehen. Aber Depression ist zum Beispiel auch ein Signal, das dann sagt, hier, die Strategien, die du bisher verwendet hast, die funktionieren nicht mehr. Du brauchst neue.
Fand ich jetzt aber sehr, sehr spannend tatsächlich. Habe es so noch gar nicht gesehen. Was natürlich fehlt, wenn du tatsächlich die Symptome behandelst, dadurch auch eine Ursache triffst, in der Depression oder mit deinen Haltungen, mit deinen Glaubenssätzen, fehlt dir manchmal das Bewusstsein dafür, ne? dass es tatsächlich so ist. Und manchmal fehlt dann jemand, der sagt, hey, das, was du gerade machst, ist richtig. Jetzt müssen wir das nur immer wieder machen. Und auch wenn du es mal vergisst oder wenn das mal schief geht, dann ist es okay. Dann mach trotzdem weiter, wie es vorher gut war für dich. Da sehe ich dann meine Arbeit drin.
Ich glaube, der Großteil unserer Arbeit ist, die Leute an das zu erinnern, was sie sowieso schon wissen. Also mehr ist das nicht. Ja, jeder Mensch weiß schon, was ihm gut tut. Er muss es nur realisieren. Ja, alles kann ein Werkzeug sein. Selbst, also wenn wir von Ablenkungen reden, ja, wenn wir Social Media reden oder mal Leute, die kiffen, und ich halte von Drogen nichts. Ja, also von Ablenkungsdrogen sozusagen. Ja, Psychedelika und so weiter ist dann ist eine andere Sparte in einem anderen Bereich. Aber selbst dann, wenn ich weiß, das ist ein Werkzeug, was mir manchmal gut tut, dann geht es am Ende nur darum zu gucken, okay, wann tut es mir gut und wann nicht. Und dann kann man ja entscheiden. Weil am Ende geht es immer nur um das, was ist hilfreich und was nicht. Und das ändert sich halt manchmal mit der Phase, in der ich gerade drin bin. Und dann merke ich eben, dass dasselbe Werkzeug nicht zu jedem Moment passt. Ja, tief zu atmen kann mir super helfen, aus dem depressiven Tief rauszukommen, wenn ich frustriert bin, weil ich mir das Bein gebrochen habe. Dann brauche ich nicht tief atmen, dann muss ich zum Arzt. Ja.
Schönes Beispiel.
Ja, aber es ist ja, wie soll ich sagen, es kann sehr helfen, und hier sind wir ja bei einer Angewohnheit, bei einer sehr unbewussten Angewohnheit von vielen Betroffenen, und da habe ich mich selber drunter, muss ich mich da drin wiederfinden. Ja, Menschen mit Depressionen sind oftmals super im Drama machen. Also ich sage so, innerlich sind wir sehr kreativ, wir können kleine Probleme unglaublich groß machen. Was uns als Kinder oder als Jugendliche, aber auch immer, gut hilft, um mal gehört zu werden, wenn wir nicht gehört werden. Wenn einfach niemand unsere Probleme sieht und wahrnimmt, dann ist das ein sehr hilfreiches Werkzeug, mal ein bisschen Drama zu machen, dass die anderen wirklich jetzt mal aus ihrem eigenen Trott rauskommen und realisieren, da ist was. Also diese Hilfe zu bekommen, um mal sein Leiden quasi laut stärker zu äußern und auch mal ein bisschen zu übertreiben, ist ein gutes Werkzeug. Ist nicht gut als Angewohnheit. Weil Probleme, wenn wir die immer größer machen, sich mit der Zeit auch immer größer anfühlen, als sie tatsächlich sind. Und wir instinktiv sich Probleme dann immer stärker anfühlen, als sie tatsächlich sind. Ja? Und das ist jetzt, muss ich ja in dem Podcast sagen, ja, das ist jetzt nichts, was Angehörige ihren depressiven Angehörigen jetzt sagen sollten. Ja, das ist jetzt nichts hier dein Podcast hat gesagt, du übertreibst nur. Nee, darum geht's nicht. Das ist jetzt bitte für Betroffene, schau, ob du dich darin wiederfindest, weil tatsächlich, ja, auch das ist ein Werkzeug, aber als Angewohnheit tatsächlich nicht so angenehm. Oder wie ich auch gern sage, bau kein Hotel in der Hölle. So. Wenn du in der Hölle bist, versuch da rauszukommen, aber fang nicht an, das, was dir dort unten halbwegs gut tut, zum Lebensstil zu machen. Zeitweise mal zu sagen, okay, ich akzeptiere meine schlechte Laune, ich akzeptiere, dass es mir richtig beschissen geht, ist eine Sache. Zu sagen, okay, ich baue mir mein Leben so, dass ich in diesem tief schlecht anfühlenden depressiven Zustand ab jetzt immer überleben könnte und halte jeden Entwicklungsimpuls von mir fern, der mich da rausbringt, das wiederum halte ich für weniger hilfreich.
Bau kein Hotel in der Hölle. Das wird mein Teaser für den Podcast werden. Sehr, sehr geiles Beispiel, finde ich. Super. Du hast ja auch ein Buch geschrieben. Wann war das ungefähr?
Keine Ahnung. Musst du gucken, wann ich es geschrieben habe. Das ist zu lange her. Ich schreibe auch gerade an meinem zweiten, deswegen weiß ich nicht mehr, wann das erste war, aber es dürfte schon 4, 5 Jahre her sein.
Also das erste heißt ja Depression. Brauchst du die noch oder kann die weg? Der Schlüssel zu mehr Selbstvertrauen und innerer Ruhe in depressiven Lebensphasen. Wie bist du da drauf gekommen und warum hast du es geschrieben?
Ich habe es geschrieben, weil ich mein Wissen schon immer mal so in einem Buch zusammenfassen wollte. Und den Titel, das war damals eine Umfrage in meiner Leserschaft. Welchen Titel findet ihr am coolsten und bringt gerne eigene Beispiele mit rein? Und dieses Beispiel, ja, diesen Titel, Depression, brauchst du die noch oder kann die weg, hat tatsächlich eine Klientin von mir mit reingebracht und die anderen Leute fanden den auch super in der Umfrage und habe ich den genommen. Also für den Titel, den finde ich auch super toll, aber ich habe mir nicht ausgedacht.
Was erwartet die Leser darin? Also auch deine eigenen Erfahrungen? Ist es eine Anleitung oder wie ist es gestaltet?
Es ist in dem Ansatz gestaltet, den ich selber am besten finde. Das ist schon ein Ratgeber, aber auf Basis persönlicher Erfahrungen. Also ich erzähle immer ein bisschen was von mir. Mir geht es immer sehr darum, dass Leute verstehen, warum tut's weh, was passiert da, ja, die Mechanismen hinter bestimmten Symptomen verstehen, hinter bestimmten Problemen, die wir haben. So, dass die Lösung am Ende dir eigentlich gar keiner mehr geben müsste, weil du die von alleine siehst, wenn du verstehst, wie es funktioniert. Und so ist das Buch aufgebaut, Schritt für Schritt das Verständnis dafür zu wecken, wie sich der eigene Zustand am Leben erhält, wodurch sich dann quasi von alleine ergibt, was man dagegen tun kann.
Schön, so einen ähnlichen Ansatz habe ich bei meinem Buch auch genommen. Also auch immer eigene Erfahrungen verknüpft mit, was kann man tun? Dann wird das Ganze viel greifbarer auf jeden Fall. Schön. Ich habe das jetzt aktuell auf Amazon aufgerufen. Wo ist überall zu haben oder?
Das ist momentan nur über Amazon
Über Amazon.
erhältlich.
Okay, dann wisst ihr da schon mal Bescheid. Und dann liest man bei dir ja auch, wenn man auf deine Homepage geht, verlinke ich natürlich alles in den Show Notes vom Campus. Wie heißt der?
Ja, ich habe den Lichtblick Campus, den
Der
Lichtblick
Lichtblick
Depressionscoaching Campus.
Depressionscoaching Campus. Jetzt sind wir wieder bei dem schmalen Grat, den ich vorhin genannt habe. Was kann man da erwarten? Was passiert da?
Ja, ich habe das, was viele Menschen für die Entwicklung oder was Menschen für Entwicklung brauchen, ist nicht nur neues Wissen und neue Techniken und ja, neuer Impuls, sondern tatsächlich ein regelmäßiges Dranbleiben, weil das Gehirn halt eine gewisse Zeit lang braucht, um sich zu verdrahten. Deswegen gibt es in dem Campus halt regelmäßig immer wieder neue Impulse, die sich mit der Zeit summieren, die den Betroffenen helfen, dran zu bleiben an wichtigen Themen, immer wieder darauf hingewiesen zu werden und immer mal wieder auch aus anderen Blickwinkeln zusammengefasst mit einigen Kursen, die bei bestimmten Problemen einfach akut helfen können, mit Entspannungsübungen, mit Geführten, mit Selbsthypnosen, die den Menschen dann helfen können, eben mit ihren Symptomen umzugehen und ja, den Weg raus aus der Depression zu ebnen.
Schön. Ja, ich habe es ja am Anfang gesagt, wir sind eigentlich Kollegen, aber das Wort Coaching ist bei mir tatsächlich so, dass ich gerade das gar nicht mehr verwenden will, weil ich dann immer über einen Kamm geschert werde mit ganz vielen anderen und die Seriosität schon einfach bei dem Wort verloren geht. Geht dir das genauso?
Ich befasse mich damit relativ wenig tatsächlich beim Coaching. Also die Leute empfinden mich als Coach. Ich habe mich selber lange nicht Coach genannt, sondern einfach nur Autor. Und also besonders seit Corona ist ja da tatsächlich viel los. Der Coaching-Bereich ist tatsächlich ein bisschen verschrien. Auch aus gutem Grund tatsächlich.
Teilweise ja.
Weil viele Coaches werden plötzlich zu Coaches, ohne zu realisieren, dass sie eigentlich halt reine Berater sind. Ja, zum Coaching, das, was viele Coaches erst lernen müssen, der Begriff Coach ist halt leider nicht geschützt. Deswegen kann man das auch ohne Coaching-Ausbildung machen. Was viele Coaches halt lernen müssen, ist, dass es um den Klienten geht oder die Klientin und eben nicht um das Wissen, was man preisgibt. Ja, dass der Erfolg der Klienten im Vordergrund steht und nicht nur, dass man selber nur, dass man sich selbst und sein Wissen geil findet. Aber genau so kenne ich viele Coaches. Das Gute ist, viele von denen überleben nicht lange in dem Beruf. Also das sortiert sich schon ein bisschen aus. Aber ja, da passiert natürlich einiges in dem Bereich.
Ja, also in meinen mehreren Ausbildungen habe ich tatsächlich gelernt, es geht darum, den Klienten selbst auf seine Lösungen zu bringen und das eben mit ganz viel Fragen, Fragetechniken, mit Übungen und immer dann, wenn du selbst irgendwas erzählst, es einfach gar keinen Einfluss darauf hat, was der Klient weitermacht. Er muss es selber verstehen, ne? Und es muss in dir selbst wachsen, dieser Keim, diese Blüte.
Ja, und ich sage mal, das kann man ja kombinieren, besonders bei längerfristigen Begleitungen kann es ja hilfreich sein, an gewisse Dinge immer wieder erinnert zu werden, ja, an gewisses Wissen immer wieder erinnert zu werden. Ja, aber ansonsten, ja, genauso wie du sagst, es geht nicht darum, dass wir den Leuten sagen, wie sie ihr Leben leben sollen, sondern es geht darum, dass wir ein bisschen besser als unsere Klienten wissen, wie sie ihre Probleme überwinden können. Und ihnen ein bisschen das Verständnis dafür langsam aufzumachen. Wie sie für sich den Weg dahin besser gehen können.
Und ich sage, das braucht es tatsächlich auch neben dem Arzt, der dich begleitet. Das braucht es aber auch neben dem Therapeuten, der dich gerne begleitet, dass irgendjemand dir die alltäglichen Dinge auch zeigt und sagt, nee, das ist schon in Ordnung, dahin zu gehen. Dafür haben die Therapeuten und Ärzte auch viel zu wenig Zeit, glaube ich. Ja? Also ich will gar nicht deren Arbeit in Frage stellen, sondern einfach nur sagen, es ist wahnsinnig wichtig, im Alltag auch noch Menschen zu haben und vielleicht auch eine Community, ein Umfeld um sich herum aufzubauen, das einem dabei hilft, in die richtige Richtung zu gucken.
Gemeinschaft, ein ganz wichtiges Thema, was das angeht. Ja, viele Menschen denken ja, so ein Großteil der Persönlichkeitsentwicklung spielt sich ja immer quasi zu Hause vor dem Bildschirm oder vor den Büchern ab. Aber wir Menschen sind nun mal soziale Wesen. Wir sind Warmblüter. Ja, wir brauchen einander. Wir brauchen die Nähe zu anderen. Ja, unser Nervensystem funktioniert ganz anders, wenn wir mit anderen zusammen reden, uns anderen Menschen gegenüber sehen und andere Menschen sehen und Probleme von anderen Menschen direkt hören, eben nicht nur über den Bildschirm, weil wir dann viel wacher sind, weil Wissen viel tiefer kommt, weil Gefühle leichter fließen. Und das ist was sich definitiv ändern muss, in der Persönlichkeitsentwicklungsszene. Und warum auch Coachings, so 1-zu-1-Coachings, Communities und ja, auch Workshops so wichtig sind, weil da eben Erfahrungen gemacht werden. Weil am Ende geht es darum, neue Erfahrungen zu machen. Alte Verletzungen werden durch neue Referenzerfahrungen überschrieben oder quasi ausgetauscht. Werden nicht direkt überschrieben, aber auf das Gewicht der neuen, ja, positiven Seite müssen einfach immer mehr Erfahrungen hin als damals auf der Verletzungsseite. Und so passiert Heilung. Und diese Erfahrungen macht man nun mal leider nur draußen im Leben und nicht so hier vorm Bildschirm.
Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ich muss deswegen so lachen, weil also meine Tochter kennt diesen Ansatz schon. Und manchmal kommt sie nach Hause und sagt, oh Papa, ich habe heute wieder was erlebt. Ich habe schon gar keinen Bock auf die Korrekturerfahrung. Ist eigentlich schön, dass sie das schon weiß, ne? Dass es Erfahrungen gibt, die manchmal echt einfach wehtun können. Und dann weiß sie halt, ne, ich muss jetzt nochmal da durch, bis ich dann korrigieren kann, dass das vielleicht gar nicht so dramatisch war. Oder ne, irgendwie ein Streit mit einer Freundin. Bis man da, also das ist ja trotzdem immer so eine kleine Hürde, ins Gespräch zu kommen. Aber deswegen musste ich kurz lachen. Aber das hast du sehr schön gesagt. Das ist tatsächlich der Schlüssel, also einer der Schlüssel. Es gibt ja nicht den Schlüssel, es gibt viele Schlüssel, aber das ist definitiv einer.
Ja, wir reden ja hier vor allem sehr auf der Metaebene, wenn wir darüber reden. So, es ist natürlich eine Sache zu erkennen, dass das so ist. Es ist eine andere Sache, sich dazu zu überwinden und die eigenen Blockaden zu lösen, die dazu führen, dass man sich diese Erfahrungen auch gönnt oder in gewissen Situationen lange genug dranbleibt, um diese Erfahrung auch zu machen. Das ist ja unsere Arbeit.
Absolut,
Ja.
absolut. Ihr könnt euch beim Arne auch, wenn ihr auf seine Website geht, direkt ein Hörbuch runterladen. Um was geht's da, Arne?
In meinem Hörbuch geht es um die Grundlagen. Dort die Grundlagen von dem, was bei Depressionen hilft und wie Depressionen funktioniert. So, das Hörbuch habe ich lange Zeit verkauft für 20 Euro. Jetzt sage ich, hey Leute, da ist es. Da könnt ihr euch einen Einblick in meine Arbeit verschaffen. Holt es euch da.
Also kann man sich kostenfrei bei dir auf der Webseite runterladen, ne?
Genau, wenn man sich in meinen Newsletter einträgt, kriegt man den Link zu dem Hörbuch direkt zugesendet.
Sehr schön. Arne, hat mir großen Spaß gemacht. War schön, mit dem Kollegen drüber zu sprechen, wie das so läuft. Aber auch schön, echt diesen tiefen Einblick in deine Vergangenheit zu bekommen. Ja, hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank auch für deine Arbeit. Auch schön zu wissen, dass wir jetzt hier in dem Bereich zu zweit sind.
Dann mach's gut, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Bitte bedenke, dass alles, was ich hier besprochen habe, keine allgemeingültige Aussage zu dem Thema ist, sondern nur auf meiner eigenen Meinung basiert. Lass dich im Ernstfall also bitte immer von Fachpersonal beraten. Wenn dir das Thema gefallen hat und/oder noch Fragen offen sind, du Anregungen hast oder konstruktive Kritik, schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Nikolas.